FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS
und das Radio-Licht. Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Die fünfte Lesebühne in diesem Jahr. Heute hatten wir davor noch eine Führung im Rahmen des Sommers der Verführungen durch das Radio FIPS, Thema Technik und Geschichte des Radio FIPS, was sehr, sehr interessant war und die kleine, aber sehr interessierte Besucherschaft schon mit einem kräftigen Applaus honorierte. Heute liest Dekan Christian Buchholz aus Dürnau aus seinem Büchlein Gottes Geist im Vilstal. Er hat bereits zwei Titel im Manuela Kienzel Verlag veröffentlicht, vor einigen Jahren, Christoph Friedrich Blumhardt, Reich Gottes in der Welt, und im letzten Jahr, Gottes Geist im Vilstal, eine Zusammenfassung von mehreren Biografien, kurzen Biografien über Persönlichkeiten, die im Landkreis Göppingen, im Umfeld der Kirche in den letzten 800 Jahren, kann man glaube ich sagen, tätig waren. Herr Buchholz, wie kamen Sie auf die Idee, dieses Büchlein zu schreiben?
Nicht ich kam auf die Idee, sondern der Schwäbische Heimatbund hier in Göppingen hat mich angefragt. Dr. Keller, der die Gruppe hier leitet, hat gefragt, Buchholz, mach doch mal was zu diesem Thema. Und ich war schon immer auch historisch, kirchengeschichtlich interessiert und haben mich dann daran gemacht. Und vor zwei Jahren habe ich darüber referiert in der Oberhofenkirche und dann haben wir miteinander mit dem Manuela Kienzel Verlag dieses Büchlein hergestellt.
Sehr schön. Und ich glaube, wir kriegen jetzt die eine oder andere Kostprobe daraus zu hören. Das würde ich einfach Ihnen überlassen.
Ja, das Büchlein umfasst etwa 75 Kurzbiografien, Sie sagten es, Herr Wolf, die wir jetzt natürlich nicht alle vortragen können, aber einige ausgewählte möchte ich doch vorlesen. Ich möchte noch eine Vorbemerkung machen. Wenn ich hier 70 Menschen nenne aus den letzten 8 Jahrhunderten, die eine besondere Rolle hier in unserer Region gespielt haben, dann weiß ich, dass es natürlich sehr viel mehr gibt als diese 75. Im Grunde ist jeder Mensch begabt und befähigt, besondere Leistungen, besondere Wirkungen in der Geschichte, in der Politik, in der Kirche, in der Religion zu realisieren. Aber ich habe eben jetzt diese 75 ausgewählt, zum Teil Bekannte, zum Teil Unbekannte. Also, ich will gleich einsteigen. Das, was für mich am überraschendsten war, Gottfried von Spitzenberg, 12. Jahrhundert, also 800-900 Jahre her. Ein Mann, der, ich überschreibe meine Biografien immer mit kleinen, kurzen Bezeichnungen, Kreuzfahrer, Diplomat und Bischof war. Gottfried von Spitzenberg gilt als ein enger Vertrauter des Stauferkaisers Friedrich I. und hat in der damaligen Zeit eine außergewöhnliche Karriere gemacht. Er entstammt jener Burg, deren Reste auf dem heute noch als Spitzenberg benannten bewaldeten Berg über Kuchen an der Vils auffindbar sind. Manche seiner Lebensdaten sind wegen mangelhafter Quellenlage ungenau. Das muss ich jetzt dazwischen schalten. Ich habe manche Biografien, jetzt vor allem die lange zurückliegen, nicht exakt überprüfen können, weil es da nicht so sehr viel sichere Quellen gibt. Die anderen Sachen sind alle sicher. Aber hier ist es also manches unsicher. 1132 ist Gottfried wohl auf der Burg, dort bei Kuchen. Geboren, seine Ausbildung hat er vermutlich im staufischen Kloster Lorch oder im bischöflich-augsburgischen Stift in Wiesensteig erfahren. Dann ist er wahrscheinlich in der Domschule in Würzburg, studiert Rechtswissenschaft in Bologna und Theologie in Paris. Also wenn man sich vorstellt, 12. Jahrhundert, ein Mensch hier aus unserer Region und plötzlich in Bologna und Paris und Würzburg und so weiter. Von 1156 wird Gottfried vermutlich Kaplan in der Umgebung von Barbarossa beim damaligen Kanzler Reinhard von Dassel bis 1167. Dann ist er Kaplan im Würzburger Domkapitel, dann Domherr dort und kaiserlicher Hofkanzler bei Barbarossa. 1176, gegen Ende des 5. Italienfeldzugs von Barbarossa gegen die Lombardei, ist Gottfried maßgeblich an den Waffenstillstandsverhandlungen beteiligt. Ein Kirchenmann verhandelt also als Diplomat. Dann 1177 bei den Friedensverhandlungen in Venedig, die dank des diplomatischen Geschicks von Gottfried von Erfolg gekrönt werden. 1178 kehren Barbarossa und Gottfried nach Deutschland zurück. 1181 taucht die Unterschrift von Gottfried bei einer Urkunde zur Umwandlung der Pfarrkirche Waldsee, also heute Bad Waldsee, in eine Propstei auf. Von 1180 bis 1185 ist Gottfried Propst von St. Maria in Aachen, plötzlich ganz wieder oben im Norden. 1183 ist es überliefert, dass Barbarossa und Gottfried in Regensburg das Pfingstfest feiern, also wieder in Regensburg im Süden. 1184 bis 85 übt er das Amt des Generallegaten in Italien aus und wird schließlich 1185 Bischof von Regensburg. 1186 überrascht ihn die Wahl zum Bischof von Würzburg. Man wurde damals überraschend auch zum Bischof gewählt und hat sich da nicht irgendwie vorher darauf einstellen können. In der Literatur wird Gottfried als Leuchte der Wissenschaft bezeichnet. Er nimmt an den Reichstagen in Gelnhausen und Regensburg teil und überbringt eine kaiserliche Botschaft an Papst Urban III. Schließlich nimmt er 1189 am dritten Kreuzzug teil, nachdem er 1187 an das Ehrgefühl und die Pflicht der Christen appelliert hat, angesichts des Verlustes der heiligen Stätten, vor allem Jerusalems, an Saladin, aktiv zu werden. 1188 beim sogenannten Hoftag Jesu Christi in Mainz versetzt Gottfried dank seiner Beredsamkeit die Anwesenden und auch den Kaiser in Verzückung. Barbarossa und sein Sohn Friedrich von Schwaben nehmen das Kreuz, das war die Bezeichnung dafür, dass man den Kreuzzug beginnt und sich diesen Strapazen aussetzt. Es wird beschlossen, sich in einem Jahr in Regensburg zum Beginn des Kreuzzugs zu treffen. Zwischendurch weiht Gottfried noch Altäre im Würzburger Dom und, das ist etwas, was uns heute sehr befremdet, das Domkapitel Würzburg entschließt sich, den größten Teil des Kreuzzugs zu finanzieren. Man stelle sich vor, also die vielen Spenden, die Menschen gegeben haben, der Kirche, werden benutzt, um den Kreuzzug zu finanzieren. Etwa 10.000 Personen brechen auf, darunter auch Ludwig von Helfenstein, hier aus unserer Region auch, ein Bruder von Gottfried. Unterwegs wird das Pfingstfest gefeiert in Pressburg, heute Bratislava. Und schließlich wird Gottfried Anführer der dritten Heeresabteilung, im Grunde General. Auch das muss man sich vorstellen. Ein Bischof, ein Theologe, ein Kirchenmann wird General, Heerführer. Immer wieder bittet Barbarossa ihn, wegen dessen rhetorischer Begabung die Kreuzritter zu ermutigen. 1190 ertrinkt bekanntlich Barbarossa bei einem Unfall im Fluss Salef in Kleinasien. In Antiochia wird das Heer von der Pest eingeholt, an der auch Gottfried verstirbt. Er wird in der Kathedrale von Tyros bestattet, wo möglicherweise, auch das weiß man nicht so richtig, auch Barbarossas Leichnam liegt. Eine Reliquie von Gottfried, nämlich seine rechte Hand. Man stelle sich das vor. Mehr war nicht zu transportieren. Soll nach Deutschland gebracht werden. Sie geht aber auf der langen Reise verloren. Das Ergebnis des erfolglosen Feldzugs ist, dass Sultan Saladin friedlichen christlichen Pilgern den Zugang zu den heiligen Städten erlaubt. Mehr ist dabei nicht herausgekommen, außer einer dauerhaften Feindschaft zwischen Muslimen und Christen, was verständlich war. Im ältesten heute noch erhaltenen Bischofsepitaph des Würzburger Doms wird Gottfried von Spitzenberg verewigt. Dort heißt es, das kann man heute noch lesen, Orate pro me, lautet die Inschrift, betet für mich. Soweit Gottfried von Spitzenberg. Soll ich gleich noch weitermachen?
Ja.
Dann ziehen wir 200-300 Jahre weiter. Auch wieder für uns merkwürdig, aber so waren die Zeiten damals. Ich habe überschrieben, ein Protestant sucht Asyl im Ausland. Und zwar auf Schloss Ramsberg, hier unweit von uns. Martin Kless, 1491 bis 1552. Martin Kless wird in Uhingen drüben als Sohn eines Zollnehmers geboren. Es waren ja hier überall Zollschranken. Jede Stadt, jeder kleine Reichsritter hatte eigene Zollmöglichkeiten. Also hier war es auch eine Zolleinrichtung und der Vater von Kless war dort Zollnehmer. Kless besucht die Lateinschule in Göppingen, ab 1512 studiert er in Tübingen, dann erhält er in Freiburg 1516 die katholische Priesterweihe durch den Bischof von Konstanz. Seine erste Messe feiert Kless hier in Göppingen in der Oberhofenkirche, also noch als katholischer Priester. 1521 bis 1524 ist er Pfarrer in Leonberg. Dort lernt er erstmals die Lehren von Martin Luther kennen. 1524 wird Kless Kanonikus am Chorherrenstift der Oberhofenkirche, wo er sich dann 1529 weigert, nach hergebrachter Weise, so heißt es in den Akten, zu predigen. Er muss fliehen, zusammen mit seiner Mutter. Und wohin flieht er? Ins damalige Ausland, nach Ramsberg. Ramsberg gehörte den Herren von Rechberg. Es ist ja wirklich in der Luftlinie vielleicht 15 Kilometer, aber es war Ausland und da war er sicher. 1530 wird Kless durch Vermittlung von Zwingli, dem Schweizer Reformator, der erste protestantische Frühprediger in der freien Reichsstadt Biberach. Dort wird er mit dem Zunamen Uhinger genannt, also Martin Kless Uhinger. Er hat Kontakte zu den großen Reformatoren des Südwestens, Ambrosius Blarer aus Konstanz, Martin Butzer aus Straßburg, Johannes Ökolampadius aus Basel. In Biberach führt er die Reformation nach den Lehren Zwinglis durch. 1531 nennen die Quellen die vollständige Einstellung der Messe, so heißt es dort. Noch im selben Jahr kommt es, wie in anderen süddeutschen Reichsstädten, auch hier zum Bildersturm. Man vernichtet die frommen Bilder, die Darstellungen der biblischen Geschichte und der Heiligen. Weil Herzog Ulrich 1534 in Württemberg die Reformation einführt, braucht er Prediger für die neue Lehre und beruft unter anderem Kless nach Württemberg. Und so ist Kless 1536 wieder in Göppingen. Hier soll es dann auch ein Treffen gegeben haben mit dem berühmten lutherischen Reformator und Freund von Martin Luther, nämlich Philipp Melanchthon. 1543 wird er Superintendent, also Dekan, in Cannstatt drüben und 1548 wegen des Augsburger Interims entlassen. Das Interim, eine politische Regelung der religiösen Konflikte, beinhaltete die Rückkehr zur katholischen Kirche, zum katholischen Kultus und zur alten Lehre. Gestattet blieben der Laienkelch und die Priesterehe. 1549 ist Kless aber schon wieder im Amt. Nachweisbar ist Kless ab 1550 der Kirchenleitung zugeordnet, also er ist ganz aufgestiegen in die Kirchenleitung nach Stuttgart. Mit anderen zusammen überprüft er 1551 die Confessio Württembergica von Johannes Brenz, dem großen und bedeutenden Reformator von Württemberg, die dann 1552 dem Konzil in Trient vorgelegt wird. Ich muss da noch etwas ergänzen bei dieser Geschichte zu Trient. Da gab es dann eine Delegation mit Johannes Brenz nach Trient und dann hat man dorthin 15 Zentner Bücher geschleppt, damit die Konzilsväter auch sich überzeugen ließen. Kless ist begraben in der Leonhardskirche in Stuttgart. Noch eine außergewöhnliche Biografie, und zwar unter der Überschrift Auf den Hohen Twil verbannt, Paul Achatius Banz, 1668 bis 1722. Also mit der Verbannung haben wir ja jetzt schon uns beschäftigt. Hier wieder ein Mensch unserer Region, der als Flüchtling unterwegs war, aus religiösen Gründen. Paul Achatius Banz ist in Göppingen geboren. 1688 wird er Student im Stift in Tübingen und an der dortigen Universität. 1694 wird er Repetent im Stift, also ein fertiger, ausgebildeter junger Theologe, der anderen Theologen behilflich ist beim Studium. Wird durch den protestantischen Pietisten Philipp Jakob Spener und den katholischen Mystiker Miguel de Molinos beeinflusst. Banz beruft sich bei seinem theologischen Studieren und Arbeiten auf das Werk des englischen Theologen Bailey, The Practice of Piety. Von daher stammt auch die Bezeichnung Pietisten. 1695 wird er wegen, Zitat, Singularitäten, Zitat Ende, vom Konsistorium verhört, also Singularitäten wegen Besonderheiten. Dort wird er des Pietismus verdächtigt, so heißt es, und nachdem verschiedene Gutachten etwa in Straßburg und Ulm eingeholt waren, solche Mühe hat man sich gemacht, aufgrund seiner strengen, man möchte heute sagen, fundamentalistischen Frömmigkeit als verstockt und unwürdig, 1697 auf dem Hohen Twil eingesperrt. Also da unten, nahe des Bodensees, im Hegau. Damit ist die Erstattung der Unkosten des Stipendiums verbunden. Er muss also alles zurückzahlen, was er indirekt bekommen hat durch das Stipendium im Stift. Mit zwei Musketieren soll er auf die Festung in Zitat, gefängliche Verwahrung, Zitat Ende, gebracht worden sein. Vorher gibt es noch Überlegungen, Banz auf dem Hohen Tübingen unterzubringen. Ihn außer Landes zu schaffen, schien nicht ratsam, wegen der Ansteckung, so heißt es in den Akten. Der Hohen Twil im Hegau in der Nähe des Bodensees war von 1521 bis 1809 württembergische Staatsfestung und Gefängnis. Vom Hohen Twil gibt es dazu eine Legende, die immer wieder zu lesen ist, auch heute noch in den Schriften, die dort für die Touristen aufliegen. Engel informieren die Frau des Kommandanten vom Kommen eines ganz besonderen frommen Menschen, damals also. Und dann kommt dieser Paul Achatius Banz in der Realität. Er spielt nun vor allem für die Kommandantin eine besondere Rolle als Gefangener eigentlich. Banz wird zum Erzieher der Kinder des Kommandanten, darf an der Tafel der Familie des Kommandanten essen und entwickelt sich zum Seelsorger der Soldaten. Deshalb wird er nach kurzer Haftzeit, weil verstockt und hartnäckig, doch des Landes verwiesen. Nach seiner Entlassung taucht Banz in Frankfurt unter, bewirbt sich von dort aus um eine Schulstelle in Württemberg, wird aber abschlägig beschieden, wie es heißt. Zeitweise ist Banz in Wetzlar und in Halle, dann ist er Schulrektor in Laubach in Hessen. Dann heißt es in den Unterlagen, dort zeichnet er sich durch Gelehrsamkeit, Eifer und Frömmigkeit aus. Als er den Grafen von Solms um Entlassung bittet, bietet ihm dieser dienstliche Erleichterung an. Banz offenbart ihm seine Neigung zur katholischen Kirche, also ein ausgebildeter evangelischer Theologe neigt zur katholischen Kirche. Man könne dort heiliger leben, heißt es in den Unterlagen, man könne dort endlich seliger sterben, der Sterbende genieße drei Sakramente und nach dem Tod die Fürbitte und Messe. August Hermann Francke besucht 1717 Banz und muntert ihn auf. Francke war auch ein bedeutender pietistischer Mann der damaligen Zeit. Danach kommt er von seinen Zweifeln ab, so heißt es. Nach seiner Zurruhesetzung 1722 kann Banz im Schloss des Grafen wohnen. Vielleicht war Banz ursprünglich durch den Göppinger Diakonus Zeller, den ich auch in meinem Büchlein darstelle, beeinflusst, der schon 1684 private Erbauungsstunden abhielt und wegen seiner Kirchenkritik suspendiert wurde. Die sogenannten Stunden ohne Leitung eines Geistlichen wurden verboten. Auch das stelle man sich vor. Es durfte eigentlich die Bibel nicht ohne einen akademisch ausgebildeten Theologen gelesen werden. Die Laien waren entmündigt. Und Kritik an der Kirche durfte man schon gar nicht äußern. Einen ähnlich und umfassend dokumentierten Fall schildert eine Ausstellung zum 450-jährigen Bestehen des evangelischen Stifts. Der Stiftler Christoph Eberhard Denzel hatte 1704 separatistische Schriften, also Schriften, die Trennung von der Kirche anstrebten, bei sich und musste sich einem Verhör stellen. Dort widerstand er mutig den Fragen und bekannte seine Kritik an Kirche und Dogma. Da heißt es in den Unterlagen dieses Verhörs, das gibt es heute noch einzusehen, ob er dann, dieser Stiftler, dieser junge Mann, dieser junge Theologiestudent, ob er dann also unsere Kirche nicht für die wahre Kirche Gottes halte, sagte er. Wann er irgendwo eine wahre Kirche wüsste, wollte er sich freilich zu derselben halten, aber er wisse keine. Anführungszeichen Ende, Zitat Ende. Also deshalb flog dieser junge Mann, wie der Banz auch, aus dem Studium und aus dem Amt. Ich fahre fort. Noch
ein Stück noch vor der Pause.
Noch eines, gut. Den bringe ich jetzt, diesen Mann, auch deshalb, weil ich in Dürnau seit vielen Jahrzehnten lebe und dieser Mensch in Dürnau als Pfarrer gewirkt hat. Pfarrer und Landwirt Johann Gottlieb Steeb, 1742 bis 1799. Steeb entdeckt die Bedeutung der Esparsetten für die Landwirtschaft, eine Blume, die heute auch benutzt wird, um die Äcker zu düngen und beim Umpflügen gesünder und fruchtbarer zu machen. Steeb ist geboren in Nürtingen drüben, wo der Vater Leiter der geistlichen Verwaltung von Nürtingen und Neuffen war. Er hatte also das Kirchengut zu betreuen. Steeb besucht die Lateinschule in Nürtingen, dann das Seminar in Blaubeuren und schließlich in Bebenhausen und beginnt das Studium der Theologie in Tübingen. Nach dem Examen wird er Kustos, also Aufseher, Betreuer der dortigen Bibliothek. Er ist dann Hauslehrer in Heilbronn. Auch damals konnten nicht alle Akademiker, alle Theologen übernommen werden gleich in den Dienst der Kirche und wird dann schließlich 1773 Pfarrer hier in Dürnau. Da heißt es in den Geschichtsbüchern, da er hier nicht völlig durch Amtsgeschäfte in Anspruch genommen war, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er hatte also genügend Zeit, vielleicht gab es einfach zu wenig zu tun dort. Dürnau war sehr klein, hatte 300-400 Gemeindemitglieder. Da er hier nicht völlig durch Amtsgeschäfte in Anspruch genommen war, setzte er seine literarischen Tätigkeiten fort, widmete sich mit regem Interesse dem Studium der Natur und stellte namentlich auf dem Gebiet des Landbaus eingehende Beobachtungen an, wozu ihm noch durch die damals aufkommende aufkommende wissenschaftliche Tendenz in der landwirtschaftlichen Literatur besondere Anregung geboten sein mochte. Er hat sich also für die Landwirtschaft interessiert und nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch gelesen, sich weitergebildet, weil seine Bauern, seine Landwirte da in Dürnau arm wie die Kirchenmäuse waren. Seine Dürnauer Pfarramtszeit kann als Vorbereitungsphase für seine nachfolgenden landwirtschaftlichen Erkenntnisse angesehen werden, so zum Beispiel für das 1785, also noch während seiner Dürnauer Zeit, veröffentlichte Buch »Über den Menschen nach den hauptsächlichsten Anlagen der Natur«. Also er hat im Grunde ein anthropologisches, biologisches Buch geschrieben. 1787 wird Steeb Pfarrer in Grabenstetten oben auf der Alb, wo er dann praktisch mit den Landwirten dort den Anbau der Esparsetten einführt, um den Acker- und Pflanzenanbau sowie indirekt die Viehbestände zu verbessern. Sein Ziel ist, die Kultur auf der Rauen Alb mit P geschrieben, die Kultur auf der Rauen Alb zu verbessern. Er arbeitet ein ausführliches Bildungsprogramm aus für die Bauern, gründet die sogenannte ökonomische Gesellschaft im Herzogtum Württemberg und wirbt in der Pfarrer- und Beamtenschaft um Mitarbeit. Er schreibt viele Veröffentlichungen und Bücher, etwa von der Verbesserung der Kultur auf der Alb und der ihr ähnlichen Gegenden des Vaterlands. Und dann, das klingt auch merkwürdig, aber war irgendwie sinnvoll damals, über das Einweichen und Ersparen des Samens bei der Aussaat aus mehreren im Größeren gemachten Erfahrungen. Und ein anderes Buch über die Bildung des Landwirts nebst einer Einladung an die Liebhaber der Landwirtschaft im Vaterland, einer württembergischen landwirtschaftlichen Gesellschaft beizutreten. Er plant auch eine statistische Beschreibung der Alb. Derartige Werke lagen aber schon vor, etwa von Pfarrer Hösslin in Böhringen oder Pfarrer Lutz in Bernloch. Ebenfalls ähnlich wie Steeb sind in jener Zeit Johann Friedrich Meyer, Pfarrer in Kupferzell, er führt die Gipsdüngung ein, oder Balthasar Sprenger, Professor an der Klosterschule in Maulbronn, er schreibt ein Lehrbuch über Feld- und Weinbau. Auf eine der Glocken von Grabenstetten lässt Steeb 1794 ein eigenes Motto eingravieren: Ich dien ihm auf manche Art. Also nicht nur durch Predigt und Seelsorge, sondern er wollte die Landwirte bilden, damit sie ein besseres Leben haben. Von den Vorgesetzten erhält Steeb gute Zeugnisse. Da heißt es, führt sein Amt in allen Teilen pünktlich, hat einen exemplarischen Lebenswandel, ist in seinem Fach ein gelehrter Mann, besucht die Kranken fleißig, sein Privatstudium der Landwirtschaft hat schon einige Mal belohnenden Beifall gefunden. Steeb verstirbt früh nach einem Schlaganfall. 1990, also in unserer Zeit, veröffentlicht ein junger, damals junger Vikar in Nürtingen, Wolfgang Schöllkopf, eine Schrift über Steebs Arbeit mit dem Titel »Von Dung und Bildung«. Dung, also Mist, und Bildung. Diese Schrift wird von der Volksbank Nürtingen als Sonderdruck herausgegeben. Im Beurener Freilichtmuseum ist ein Haus nach Steeb benannt und in diesem Haus werden seine Ideen und Erkenntnisse auch dargestellt. Also es ist sehenswert dort. Schöllkopf schreibt einmal über Steeb das Lebenswerk.
Hier erst nochmal Rüdiger Woll vom Manuela Kinsel Verlag. Ich wurde gerade von der Technik korrigiert, nicht Lesebühne@radiofips.de, sondern wenn Sie Fragen haben, die Mail bitte schicken an studio@radiofips.de. Die Frage wäre dann an den Herrn Dekan Christian Buchholz aus Dürnau zum Thema Gottesgeist im Vilstal. Und ich gebe wieder ab an Christian Buchholz.
Ja, danke. Wir haben jetzt drei Männer uns zeigen lassen, vorgestellt. Jetzt möchte ich zwei Frauen vergegenwärtigen. Selbstverständlich haben Frauen auch auf besondere Weise hier in unserer Region gewirkt. Früher ist das nicht dokumentiert worden, aber so ab dem 19. Jahrhundert weiß man dann auch über Frauen Bescheid, die eine besondere Rolle übernommen haben. Also, die erste Frau, Luise Pichler. 1823 geboren. Ich habe drüber geschrieben, Heldengestalten der deutschen Vorzeit. Luise Pichler wird im Pfarrhaus in Wangen geboren, also hier bei uns. 1829 wechselt der Vater Eberhard Ludwig Pichler nach Oberwelden. Wir, die wir heute die Verhältnisse kennen, können uns das gar nicht vorstellen, dass man von der großen Gemeinde Wangen in die kleine Gemeinde nach Oberwelden wechselt und dass Oberwelden auch eine eigene Gemeinde war, das dazwischen gesagt. Luise fällt durch ihr frühes Erzähltalent auf. Mit öffentlichen Auftritten möchte sie dem Vater eine nötige Badekur finanzieren. Die Pfarrer waren damals schlecht oder gar nicht versichert. Krankenversichert, das gab's ja alles noch gar nicht. 1847 schreibt sie Der Kampf um den Hohentwiel. Da haben wir wieder den Hohentwiel, der früher die Gemüter sehr beschäftigt hat. Sie zieht nach Tübingen. Pichler verfasst zahlreiche Erzählungen und Volkssagen, Zitat, um die Heldengestalten und großen Taten der deutschen Vorzeit, Zitat Ende, der Jugend nahezubringen. Sie heiratet 1861 den Gymnasialprofessor Moritz Zeller. Ihr Schauspiel Heinrich des ersten Söhne wird 1873 gedruckt und in Stuttgart aufgeführt. Sie verstirbt in Stuttgart. Am Pfarrhaus in Oberwelden befindet sich noch heute eine Gedenktafel des Albvereins für sie. Dieses Pfarrhaus dient als Vorlage für ihr Büchlein »Das Vaterhaus«. Die kommunale Gemeinde Wangen, zu der Oberwelden in der Gegenwart gehört, hat dieses Büchlein 1985 neu aufgelegt und ich schließe mit einem Zitat aus diesem Buch »Das Vaterhaus«, also Zitat von Luise Pichler. »Ein stilles Pfarrhaus steht auf waldumkrennter Höhe. In die Fenster blickt vom Morgen schlank und hoch der hohen Staufen, so nahe, dass jeder Felsbrocken der alten Spielburg kenntlich ist.« Zitat Ende. Wir können uns das vorstellen, aber wir, die wir die Gegend gut kennen, wissen, dass sie ganz naturalistisch und echt die Situation dort beschreibt. Also das war Luise Pichler. Und nun eine andere Frau, auch zu dieser Zeit, 1830 bis 1893, Friederike Lechler, geborene, Friederike Genäher, geborene Lechler. Ich habe drüber geschrieben, in Anführungszeichen, Missionsbraut. Friederike wird im Pfarrhaus in Adelberg geboren. Der Bruder Rudolf wird Missionar bei der Basler Mission. 1852 reist sie nach China, also mit 22 Jahren. Sie heiratet 1853 Friederike Ferdinand Genäher, den Missionar der Rheinischen Mission, Barmer Mission genannt. Die eigentliche Regelung war die Heirat mit einem bereits ausgesandten Missionar, vermittelt durch die männliche Leitung des Missionshauses in Basel. Wer sich dem nicht beugte, konnte nicht Missionar werden. Auch das stelle man sich vor. Da entschieden also in Basel Männer, wer mit wem verheiratet wird, und die haben sich vorher vor der Heirat auch nicht gekannt, weil ja der Missionar drüben in China oder Asien sonst wo war und die Frau hier dann ausgesucht wurde. Anführungszeichen, Zitat, ohne die bestimmte vorher einzuholende Einwilligung der Leitung der Basler Mission darf keine Ehe geschlossen werden. Zitat Ende. In der Literatur werden diese Frauen als Missionsbräute bezeichnet. Die Scheidungsrate war dementsprechend hoch, obwohl Scheidungen moralisch eigentlich damals nicht akzeptiert waren, verpönt waren. Friederike Genäher wird die erste deutsche Missionarsfrau in China. 1864 kehrt sie nach Deutschland zurück, weil der Mann an Cholera verstorben war. Auch zwei ihrer Kinder versterben. 1867 reist sie erneut nach China aus und sie lässt vier Kinder zurück, also hier in Europa. Sie ist zu dieser Zeit Ehefrau des Missionars Adam Kolczyk, mit dem sie weitere drei Kinder hat. Wieder verwitwet kehrt sie 1873 endgültig nach Deutschland zurück. In Kornwestheim ist Friederike Genäher verstorben. Soweit diese Frauengestalten, Frauenwege, Lebenswege. Jetzt möchte ich noch über einen Politiker, der eigentlich Theologe war, sprechen und lesen, nämlich Johannes von Hieber. Auch 19. Jahrhundert, aber Mitte 19. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein. Johannes von Hieber, ich überschreibe das, der Staatspräsident an der Vils. Geboren ist Hieber in Waldhausen. Er studiert ab 1880 Philosophie und evangelische Theologie in Tübingen am Stift bzw. an der Universität. Hieber wird Repetent am Stift, das hatten wir schon einmal, diese Repetentenfunktion, und promoviert 1885, wird Vikar in Aalen, dann 1870 Pfarrer in Tuttlingen, schließlich 1892 Professor am Karlsgymnasium in Stuttgart. Die Lehrer an den Gymnasien hießen im 19. Jahrhundert Professoren. Heute ist das ein Titel, der ja nur für die Universitätsdozenten vorbehalten ist. 1894 ist Hieber Ausschussmitglied im Evangelisch-Sozialen Kongress, einem Forum von Nationalökonomen, Historikern, Staats- und Rechtswissenschaftlern sowie von Theologen aus dem gesamten damaligen Deutschen Reich. Er wird Mitglied der liberalen Deutschen Partei, also eines Vorgängers der Freien Demokratischen Partei, heute der FDP. 1897 übernimmt er den Vorsitz im Hauptverein des Evangelischen Bundes, der wenige Jahre vorher gegründet worden war zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen. Also da gab es einen Interessenverein, der den Protestantismus in Deutschland fördern wollte. Von 1898 bis 1910 ist Hieber Mitglied im Reichstag. Von 1900 bis 1910 und dann wieder von 1912 bis 1932 Abgeordneter im Württembergischen Landtag. 1910 wird er zum Direktor des Königlich-Württembergischen Oberschulrates berufen, also im Grunde so etwas wie Kultusminister. Damals politisch unterstützt Hieber die deutschen Kriegsanstrengungen im Ersten Weltkrieg, bleibt noch lange Monarchist und erhält den persönlichen Adelstitel, deshalb Johannes von Hieber. 1919 ist er Gründungsmitglied der linksliberalen DDP und Mitglied in der verfassungsgebenden Versammlung in Württemberg. Jetzt wird er 1918 ordentlicher, richtiger Kultusminister im letzten Kabinett unter König Wilhelm II. Und danach unter Staatspräsident Wilhelm Bloß, dessen Nachfolger er von 1920 bis 1924 ist. 1921 ist Hieber Teilnehmer am sogenannten Ersten Bietigheimer Tag, einer Zusammenkunft von Kirchenvertretern und Vertretern der Sozialdemokratie. 1921 wird er wieder Mitglied im Reichstag. Auch ist er Mitglied verschiedener Landessynoden, also der Parlamente unserer Landeskirche. Dort auch Vorsitzender des Ausschusses für Lehre und Kultus, der sich vor allem mit dem Fall Schrempf beschäftigen muss. Christoph Schrempf hatte 1891 aus intellektuellen Gründen das öffentliche Bekenntnis des Apostolikums bei der Taufe verweigert und verursacht daraufhin eine große Unruhe und Debatte um Verständnis und Deutung des Glaubensbekenntnisses. Das gibt es ja bis heute noch, eine heftige kritische Debatte um das Glaubensbekenntnis. Hieber versucht zu vermitteln und schlägt für die Taufe eine referierende Einleitung zum Text des Glaubensbekenntnisses vor, ohne Erfolg. Dann wird er zeitweise Vorsitzender des Ausschusses für Spruch und Liederbuch der Evangelischen Kirche. Als Staatspräsident ist er wesentlich an der einvernehmlichen Regelung der strukturellen Beziehungen zwischen Kirche und Staat beteiligt. Diese Regelungen gelten bis heute bei uns hier in Baden-Württemberg. Hieber kauft, das ist ein Unikum, etwas Besonderes. Hieber kauft 1922 als Staatspräsident die Villa Reitzenstein für den Sitz des Staatsministeriums. Das ist bis heute noch der Sitz des Ministerpräsidenten. Politisch scheitert er an der von ihm geplanten Verwaltungsreform, die eine umfassende Abschaffung der Oberämter zum Ziel hatte. Und an den turbulenten Zeiten der 20er Jahre. Er bleibt bis 1932 Mitglied im Landtag. Hieber verbringt dann seinen Ruhestand im Haus seines Schwagers, des Besitzers der Bleicherei, heute die Kunstmühle Christian Röhm in Uhingen. Dort pflegt er seine alte Freundschaft mit Dekan Stahl aus Göppingen. In Uhingen ist er auch verstorben. Das Grab befindet sich auf dem Stuttgarter Waldfriedhof. Zu Lebzeiten erfährt Hieber verschiedene Ehrungen. Er wird Ehrendoktor der Landwirtschaftlichen Fakultät und dann auch Ehrendoktor der Juristischen Fakultät in Tübingen. Die Grund- und Hauptschule in Uhingen ist nach ihm benannt. Jetzt machen wir ein bisschen einen Sprung und ich referiere und lese unter der Überschrift Märtyrer in der Nazizeit. Adolf Zanker und Georg Halder. Adolf Zanker, geboren 1910, und Georg Halder, geboren 1882. Beide sind Mitglieder der Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas sind als religiöse Sondergemeinschaft 1870 in den USA gegründet worden. Im Vordergrund steht das wörtliche Verständnis der Bibel und damit verbunden die nahe Erwartung der Wiederkunft von Christus. Daraus resultiert eine missionarische, extensive Bibelverbreitung, die Heiligkeit des Lebens, keine Bluttransfusion, Ablehnung des Kriegsdienstes, eine streng strukturierte Gemeinschaftsbewegung sowie eine Distanz zu öffentlichen Belangen, manchmal sogar eine ausdrückliche Ablehnung politischer Strukturen. In Deutschland gibt es heute etwa 200.000 Mitglieder. Im Raum Göppingen gibt es während der Nazizeit Gruppen der Zeugen Jehovas in Sparwiesen, Eislingen, Göppingen, Uhingen, Holzheim und Grübingen. 1935 wird vor dem Landgericht in Ulm gegen Mitglieder der Zeugen Jehovas aus dem Raum Göppingen verhandelt, weil sie durch Briefe an Hitler dem Verbot ihrer Tätigkeit, seit 1934 waren die Zeugen Jehovas offiziell verboten, sie wollten sich dem nicht beugen. Der Hohenstaufen, eine führende Zeitung hier in Göppingen, berichtet ausführlich und zum Teil, das ist bemerkenswert, wohlwollend über den Prozess und nennt einige Namen der Beschuldigten, die größtenteils mit geringen Geldstrafen davonkommen bzw. freigesprochen werden. 1936 haben 20 Mitglieder der Zeugen Jehovas in Holzheim die Reichstagswahl boykottiert und werden dann öffentlich angeprangert. Das kennt man auch für überzeugte Christen damals, evangelische, katholische Christen, diese Maßnahmen. Von den Zeugen Jehovas aus Grübingen sind während der Nazizeit 2 Mitglieder umgebracht worden. Georg Halder 1944 in München, so heißt es in den Akten, nur wegen seiner Zugehörigkeit zu den Zeugen Jehovas. 1933 ist er schon im Gefängnis in Günzburg. Er gilt als Oberhaupt der Augsburger Bibelforscher, so nennt man auch die Zeugen Jehovas, so hießen sie während der Nazizeit. Dann 1935 ist Halder wieder in Haft und anschließend in Untersuchungshaft in Neudeck. Dann folgen nochmals 10 Monate Gefängnis. Halder wird 1937 mitten in der Heuernte wieder verhaftet und nach Auskunft des Archivs der Gedenkstätte Dachau im KZ Dachau inhaftiert. Zwischenzeitlich wegen des Kriegsbeginns nach Mauthausen überführt und dann in Dachau enthauptet. In seinem Abschiedsbrief, der mir auch vorliegt, legt er seine religiöse Überzeugung und Hoffnung dar und schließt ganz schlicht, nun mein letztes, also Zitat, nun mein letztes Wort, mein letzter Kuss, euer Vater. Ebenfalls 1944 wird dessen Neffe Adolf Zanker verhaftet, weil er den Kriegsdienst verweigert. Wegen Wehrkraftzersetzung, so hieß das damals. Zanker entstammt einer Familie, die schon länger treues Mitglied der Zeugen Jehovas ist. Er ist Landwirt, kleiner Landwirt in Grübingen oben und verheiratet mit Anna, geborene Zimmermann. Das Paar hat zwei Kinder, Bertha und Helmut. Sie wohnen in der Hauptstraße 78, das Haus gibt es heute noch. Im Familienregister werden sie als, so heißt es, gottgläubig bezeichnet. Im Wohnhaus finden auch die Versammlungen der Zeugen Jehovas statt. Zitat, das Haus von Adolf Zanker bildete eine geistige Festung neben dem Gasthof Krone. Pfarrer Fries, der evangelische Pfarrer Fries, schreibt damals, Zitat, die Anziehungskraft der Sekten ist nicht unbedeutend. So merkwürdig hat man sich ausgedrückt. Also sie war bedeutend. Zanker hatte zusammen mit anderen verschiedene Reisen in die Schweiz unternommen, um Werbematerial zu holen und daheim zu verbreiten. Eigentlich waren die Zeugen Jehovas und ihre Tätigkeit verboten. 1943 folgt Zanker der Einberufung zum Wehrdienst nach Mühlhausen im Elsass. Am Tag darauf erklärt er seine Wehrdienstverweigerung und muss in der Folge in das Wehrmachtsgefängnis nach Torgau zur Untersuchungshaft. Auch das muss man sich wieder vorstellen, die Umstände, ein schlichter schwäbischer Landwirt von der Alp, plötzlich im Elsass, dann in Torgau, dann angeklagt und in Untersuchungshaft. Was in diesem Mann vorgegangen sein muss. In der Anklageschrift des Reichsgerichts von Torgau heißt es, unterschrieben von Generalleutnant von Haase, der Angeklagte hat, Zitat, eine schriftliche Erklärung übergeben, wonach er aufgrund der Heiligen Schrift und als Christ es ablehnt, an einer militärischen Ausbildung mit Waffen teilzunehmen. Er hat sich dabei insbesondere auf das Gebot, dass man nicht töten solle, berufen. Diesen ablehnenden Standpunkt hat der Beschuldigte beibehalten. Der Umstand, dass er seine wehrfeindliche Einstellung mit seiner religiösen Anschauung und seinem Gewissen erklärt und begründet, schließt seine Schuld im Rechtssinn nicht aus. Zitat Ende. Ich habe das so ausführlich zitiert, weil Anklageschrift da die Argumentation und die Beweggründe dieses Adolf Zanker übernimmt und auch dokumentiert. Das ist etwas Erstaunliches. Sie hätten ja einfach schreiben können, seine religiösen Überzeugungen sind unmöglich. Aber es wird genau dargestellt. Aus Zankers Abschiedsbrief einen Tag vor der Vollstreckung der Todesstrafe im Januar 44 an seine Frau, Zitat, freuet euch, dass ich überwunden habe, zur Ehre Jehovas. Verlasset euer ganzes Leben nie die Gebote des Herrn. Weine nicht, sondern blicke zu eurem himmlischen Vater empor. So will ich schließen und der Segen des Herrn sei mit euch. Zitat Ende. In einem ersten Antrag auf Wiedergutmachung stellt die Witwe 1948 genügsam handschriftlich fest, auch das habe ich selbst gesehen, an, Zitat, keine wirtschaftliche Notlage vorhanden. Man muss sich vorstellen, eine kleine Landwirtschaft. Sie schreibt aber keine wirtschaftliche Notlage. Habe eigene Landwirtschaft. Und bei der Frage nach Sachleistungen aufgrund eines Wiedergutmachungsanspruchs schreibt sie auch wieder handschriftlich zittrig drauf, eine Bezugsmarke für Kinderschuhe. Nur das hat sie erwartet und gewollt. 1950 wird das Urteil durch die Staatsanwaltschaft Ulm aufgehoben. Im Zusammenhang mit diesem juristischen Akt wird nochmals das Urteil festgehalten. Tod, Verlust der Wehrwürdigkeit und dauernder Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. 1960 erhält Anna Zanker endlich den Bescheid des Landesamtes für Wiedergutmachung in Stuttgart mit negativem Ergebnis. Da heißt es, eine Entschädigung würde voraussetzen, dass der Erblasser Verfolgter im Sinne des Gesetzes war. Nach dieser Vorschrift ist Verfolgter, wer aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden ist und hierdurch Schaden erlitten hat. Diese Voraussetzungen sind jedoch nicht gegeben. Dafür, dass der Erblasser auch wegen einer gegen den Nationalsozialismus gerichteten Weltanschauung bestraft worden ist, liegt kein Anhaltspunkt vor. Ich denke, beide Männer, Zanker und Halder, sind Märtyrer und Bekenner, Blutzeugen, wie wir heute sagen würden. In der Öffentlichkeit des Dorfes sind sie beide leider verschwunden. Es gibt noch einen Grabstein von Anna Zanker, wo dieses Ereignis notiert ist. Da steht drauf: Außerdem gedenken wir unseres Vaters Adolf Zanker 1910 bis 1944, der für seinen Glauben gestorben ist, weil er das biblische Gebot »Du sollst nicht töten« befolgte. Er hoffte auf die Erfüllung von Matthäus 5,9. Damit hat sich die Notiz auf dem Grabstein und der Betrachter, sofern nicht der Bibel kundig, muss nachlesen. Dort heißt es: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Die öffentliche Zurückhaltung und Distanz ist nicht angemessen. Eine geplante Stolperstein-Aktion, Gedenkaktion, war vor einigen Jahren leider nicht realisierbar.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dekan Christian Buchholz. Gottesgeist im Vilstal. Wir kommen dem Ende zu. Von der Zuhörerschaft aus dem Radio kam leider keine Mail. Jetzt frage ich nochmal hier ins Publikum, ob es noch Fragen gibt an Dekan Buchholz. Es war wohl so umfassend, dass keine weiteren Fragen bestehen. Ich möchte noch eine kurze Aussicht geben auf die nächste Lesung im Rahmen der Lesebühne. Die findet statt am 11. Oktober 2015. Etwas ganz anderes. Einen Western, ein Hühnerwestern. Martin Gehring trägt Ausschnitte aus seinem Buch El Polo vor. Und darauf können wir uns mit Sicherheit auch schon freuen. Jetzt bitte ich nochmal um einen kleinen Applaus für unseren heutigen Autor,